Ja, der Apostel Paulus hat an verschiedenen Stellen seiner Briefe an die Gemeinden, die er gegründet hat und die er kannte, zu denen er Kontakt aufgenommen hatte, etwas über den Wert der Gemeinde erzählt. Die Abschnitte, die wir eben gehört haben aus dem Römerbrief, Paulus kannte die Gemeinde in Rom ja gar nicht persönlich. Er hat durch diesen Brief seinen Besuch, den er vorhatte abzustatten, vorbereitet und hat da sofort mal richtig alles ausgepackt, was er so theologisch drauf hatte. Der Römerbrief ist der theologisch dichteste Brief, den Paulus geschrieben hat, und das an eine Gemeinde, die er persönlich noch nicht mal kannte. Und wir fragen uns, warum hat Paulus so intensiv und an vielen Stellen seiner Briefe von Gemeinde gesprochen? Was macht Gemeinde für uns anziehend? Warum seid ihr Mitglieder der Freien Evangelischen Gemeinde in Haiger-Rodenbach? Was hat euch dazu bewogen, motiviert? Was macht Gemeinde wertvoll? Welche Erfahrung machen wir mit Gemeinde? Was unterscheidet uns als christliche Gemeinde von anderen Gemeinschaften, die es ja auch zuhauf in unserer Gesellschaft gibt? Wir wissen, dass Gemeinde deshalb existiert, weil Jesus dazu das Fundament gelegt hat. Er ist die Grundlage, dass Gemeinde eine solidarische, eine starke Gemeinschaft darstellt. Aber Jesus möchte nicht nur die Grundlage sein, das Fundament der Gemeinde, sondern er möchte, dass wir auch in seiner Kraft starke Gemeinschaft pflegen und praktizieren. Er möchte, dass sich diese Gemeinschaft bewährt. Er möchte, dass wir der Welt zeigen, dass wir ein anderer Laden sind als die vielen Gemeinschaften und Vereine, die es in dieser Welt gibt, als ein Club, ein Fußballverein, ein Kegelclub, eine politische Partei. Gemeinde ist eine Gemeinschaft und kein Haufen von supercoolen Individualisten. Damals war die griechische Kultur, in der Paulus sich bewegt, in der hellenistischen Kultur im Mittelmeerraum, eher geprägt von einem kollektiven, von einem Gemeinschaftsverständnis. Individualismus in unserem modernen Sinne gab es zu dieser Zeit noch nicht. Aber es gab immer wieder einzelne Gruppen, die dachten, sie wären etwas Besonderes im Verhältnis zu der Mehrheit in der Gemeinde. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth selber gegründet. Die kannte er persönlich, zumindest in den Anfängen. Er selbst hatte sie gegründet, hatte Zeit, hatte Energie in die Gemeinde investiert und hatte auch die Entwicklung weiter verfolgt. Und es kommt ihm zu Ohren, dass es in dieser Gemeinde so einen Club von Superchristen gab, die dachten, sie sind begabt bis über beide Ohren. Sie meinten, sie könnten stolz sein auf ihre geistliche Reife. Sie waren stolz, dass sie Wundertäter waren, und sie schwebten so ein bisschen auf Wolke 7, so ein bisschen über den anderen. Und einerseits glänzten sie mit einem vorzeigbaren Christsein, aber andererseits taten sie sich schwer mit dem Umgang mit den sozial Schwachen in und außerhalb der Gemeinde, schwer im Umgang mit denen, die noch keine Glanztaten in ihrem Glauben vorweisen konnten. Und es mangelte ihnen auch an einem sensiblen Gewissen in Bezug auf bestimmte Fragen, die in der Gemeinde wichtig geworden waren. Und ihre geistliche Überheblichkeit stellte die Einheit der Gemeinde, die Einheit der Gemeinschaft und das Wachstum der Gemeinde in Frage. Erkenntnis, Gottesdienstbesuch, Bibelstudium, all das war für sie ein großes Thema. Doch ein moralisch einwandfreies Leben eher nicht. In ihren persönlichen, familiären Beziehungen ging es manchmal drunter und drüber. Und Paulus musste intervenieren. Er sah seine Verantwortung als Gemeindegründer darin, hier zu intervenieren, dazwischen zu schreiten. Das tat er nicht, indem er eine Schiffskarte gekauft hat und ist wieder mal nach Korinth geschippert, sondern er hat einen Brief geschrieben, mehrere Briefe geschrieben, wo er auf die bestimmten Probleme aufmerksam macht. Und er sagt, du kannst nicht von Gott groß reden, auf der einen Seite seine Gebote und Anweisungen missachten. Das ist ein Widerspruch. Es ist ein Paradox, stolz zu sein auf ein gereiftes Christsein, und das nur mit Worten zu demonstrieren, aber nicht mit Taten. Wenn das auseinanderklafft, entstehen Spaltungen in der Gemeinde. Und Paulus ahnte bei dem, was ihm zu Ohren gekommen war, was er teilweise auch in einem Brief gelesen hatte, Schlimmes. Berichte waren ihm zugespielt worden. Die Gemeinde war dabei, sich zu spalten. Es bildeten sich Fraktionen. Der innere Zusammenhalt des Leibes Jesu stand auf dem Spiel. Und hier musste Paulus in den Riss treten. Deshalb griff er zu Feder und Papier. Und wenn wir ins dritte Kapitel von 1. Korinther hineinschauen, dann wird uns ein bisschen bewusst, worin der Grund für die Spaltung bestand. Die einen sagten, ich bin für Petrus. Übrigens war Petrus nie in Korinth gewesen. Er war weder Gemeindegründer, noch hatte er der Gemeinde irgendwann einen Besuch abgestattet. Aber die Leute wussten, wer Petrus war. Das war nämlich der Chefleiter der Muttergemeinde in Jerusalem. Und die dachten, wenn wir dessen Fahne hochhalten, da können wir nichts falsch machen. Ja, dem Gründer, dem Hauptverantwortlichen der Gemeinde in Jerusalem. Und die anderen sagten, nee, Petrus kennen wir nicht. Wir finden in Apollos gut. Das war einer der Nachfolger von Apostel Paulus nach dessen Gemeindegründungsbesuch. Das war ein studierter, junger, dynamischer Theologe an einer der renommiertesten Universitäten der damaligen Zeit, ausgebildet in Alexandrien. Und der glänzte durch rhetorische Geschliffenheit und der hatte seine Fans in der Gemeinde. Wir sind für Apollos. Dieser Prediger sollte öfters kommen. Der predigt modern, der reißt die Leute mit. Und Paulus, naja, wir sind dafür, weil er aus Respekt, weil er die Gemeinde gegründet hat, aber er hat sich nicht mehr blicken lassen. Es waren also Spaltungen, es waren Fanclubs entstanden innerhalb der Gemeinde. Und merkt ihr was? Unstimmigkeiten entstehen, wenn du einen individuellen Standpunkt zum Ausgangspunkt machst und denkst, von da aus alles beurteilen zu müssen. Dann sind Spaltungen vorprogrammiert. Wenn aus dem persönlichen Standpunkt, aus den persönlichen Sympathiekundgebungen für die ein oder andere theologische Frage oder die ein oder andere Person Erwartungen entstehen, dass andere auch so denken müssten, dann ist Spaltung, das sind Schwierigkeiten in der Gemeinde vorprogrammiert. Und wir fragen uns, wie reagiert Paulus? Wir lesen einige Verse aus 1. Korinther 12, ab Vers 19. Paulus schreibt dort, wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Aber nun gibt es viele Teile und alle Teile gehören zu dem einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Das ist schon bezeichnend. Ja, der Kopf ganz oben und die Füße ganz unten. Die da oben dürfen nicht sagen, euch da unten brauchen wir nicht. Das will Paulus damit sagen. Die Gemeinde ist keine bloße Ansammlung von Gläubigen, sondern ein Leib oder wir könnten sagen ein Kollektiv, eine Gemeinschaft. Und da gibt es eine gemeinsame Mitte, Jesus Christus. Und Gott leidet nicht nur darunter, dass es viele Menschen außerhalb der Gemeinde gibt, die noch nicht an Jesus Christus glauben, die noch nicht zur Gemeinschaft der Glaubenden gehören. Gott leidet auch darunter, wenn es innerhalb der Gemeinde, seiner Gemeinde, seinem Leib, Schwierigkeiten gibt, Zerreißproben gibt. Wenn es Leute gibt, die denken, ein paar Gottesdienstbesuche reichen, ein paar an den Himmel geschleuderte Gebete, aber ansonsten lebe ich außerhalb, wie es mir gefällt. Darunter leidet Gott, denn es zeigt, dieser Lebensstil nimmt Gott nicht ernst. Und Gott lädt uns ein, seine Freude zu teilen. Die Freude, die er hat, wenn er an Gemeinde denkt. Und Freude entsteht dadurch, wenn du dich entschließt, dein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Gerade diejenigen, die zur Gemeinde gehören. Gott zu danken, dass Jesus Christus alles investiert hat, damit es uns gibt, als Menschen, die wir uns Kinder Gottes nennen, als Menschen, die zur Gemeinschaft der Glaubenden dazugehören. Er hat einen Ausweg geschaffen. Und wir danken in der Gemeinde Jesus dafür, dass er an das Kreuz gegangen ist, diesem Ort des unendlichen Leidens. Dort hat er die Grundlagen gelegt. Dort, wo gelitten wird, wo Blut fließt, wo Menschen ausgepeitscht werden, wo Menschen dem Tod entgegengehen. Dort entsteht die Grundlage für die Gemeinde, die entscheidende Mitte. Das, was uns gemeinsam verbindet, als Menschen, die wir zur Gemeinde Jesu gehören, was uns zu einem starken Kollektiv zusammenschweißt, das ist nicht eine Einheitsmeinung. Dann, wenn so 100% oder nahe 100% Zustimmung erfolgt in Bezug auf Personen oder in Bezug auf theologische Fragen oder in Bezug auf die Durchführung eines gemeinsamen Projektes. Eine Einheitsmeinung ist nicht das Entscheidende, was uns zusammenschweißt. Das ist nicht der entscheidende Wert einer Gemeinde. In der Gemeinde schließen wir uns nicht zusammen. Wir werden zusammengeschlossen. Jesus verbindet uns. Und das ist die einzige Chance, die Gemeinde am Leben erhält, die Zerreißproben nicht vermeiden, aber wo wir einen Lösungspunkt wiederfinden, in der Mitte. Und das ist ein riesiger Unterschied zu den Gemeinschaften, die wir pflegen außerhalb der Gemeinde. Da entscheiden wir uns, ob das, was da läuft, unserem Interesse entspricht. Ja, ob das gut läuft, ob die richtig mit Geld umgehen, ob uns die Leute passen, ob die Projekte stimmen, ob es Spaß macht, da Mitglied zu sein. Da entscheiden wir uns, Mitglied zu sein. Nur in der Gemeinde ist es genau umgekehrt. Da entscheidet Gott, wer dazugehört und wer nicht. Wir entscheiden uns nicht, dazu zu gehören, sondern Gott stellt uns zusammen. Das macht den Wert von Gemeinde aus. Und deshalb hat sie einen gemeinsamen Punkt, an dem sie sich orientieren kann. Das ist die Chance, die Gemeinde am Leben erhält. In einer Gemeinde kann sich keiner nur das abholen, was er braucht, und liegen lassen, das, was er nicht braucht. Die Gemeinde ist eben kein Supermarkt, wo du vorne reingehst, die Türen gehen auf, ja, du musst ja noch nicht mal die Klinke drücken, das geht alles automatisch, du schnappst dir vorher einen Einkaufswagen und dann läufst du den Regalen entlang und sagst, okay, ich nehme Produkt X oder Y, ich guck mal, ist Datum schon abgelaufen, lasse ich wieder stehen, oder ist mir zu teuer, wo sind die Angebote, und man stürzt sich auf das, was man möchte, was man einkaufen möchte. Und das, was einem nicht gefällt, das lässt man stehen. So ist Gemeinde nicht. Gemeinde ist kein Supermarkt. In einer Gemeinde kann man nicht nur Danke sagen für das, was einem gefällt, und die Finger lassen von dem, was einem nicht gefällt. Das ist nicht der Wert von Gemeinde. Keiner kann im Glauben wachsen ohne den anderen. Keiner kann seine Gaben erkennen und ausüben ohne den anderen. Keiner, der Kopf ist, kann sagen zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Wie will der Kopf sich denn vorwärts bewegen, wenn er die Füße nicht hat? Wir brauchen Kopf, Herz, Arme, Hände, alles, was man sieht, alles, was man nicht sieht, was nicht so in Erscheinung tritt. All das wirkt zusammen und es funktioniert zusammen in diesem lebendigen Organismus der Gemeinde Jesu. Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die Verantwortung übernimmt. Das ist ihr Wert. Paulus wird nicht müde, darauf aufmerksam zu machen, dass die Gemeinde nicht dafür da ist, sich selber zu verwalten, nur für sich selber da zu sein, sondern Verantwortung zu übernehmen für andere, das heißt Verantwortung zu übernehmen für Menschen in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Denn die Gemeinde lebt ja in der Welt, in der Gesellschaft. Sie ist Bestandteil unseres Sozialgefüges. Und Jesus hat uns vorgemacht, was es bedeutet, in der Gemeinschaft aufeinander angewiesen zu sein. Wir schalten mal chronologisch ein bisschen zurück, gehen in die Leidensgeschichte Jesu, als er im Garten Gethsemane war. Was ist da passiert? Jesus wusste, seine Stunde hat geschlagen. Und er bittet die Jünger, zurückzubleiben an einem Baum, eine Stunde für ihn zu beten. Er bewegt sich alleine in den Garten, um mit seinem Vater ins Gespräch zu kommen. Und in diesem Moment zeigt der Meister, der ansonsten die Jünger fast 3 Jahre lang angeführt hat, auf ihre Fragen geantwortet hat, von dem die Jünger wussten, er ist der Messias, er ist der Sohn des Höchsten, so wie Petrus es bekannt hat. Dieser Meister, der Respekt genoss, der eine geistliche Autorität ausstrahlte, der geht auf seine Jünger zu, von denen er wusste, auf die kannst du dich auch nicht immer verlassen. Und er sagt, eine Stunde, bitteschön. Betet für mich. Ich brauche eure Gebetsunterstützung jetzt, wo das Leiden handgreiflich wird, wo es wo die entscheidenden Tage meines Dienstes auf dieser Welt angebrochen sind. Der Starke bittet die Schwachen, der Meister bittet die Jünger, für ihn zu beten, für ihn einzutreten. Jesus hat uns vorgemacht, wie Gemeinde wertvoll sein kann, was der Wert von Gemeinde ist, dass auch die Schwachen in der Lage sind zu sagen, die Starken in der Lage sind zu sagen, hier, ich brauche eure Gebete, unterstützt mich. Schwachheit ist im Reich Gottes, in der Gemeinde kein Tabu. Sie darf gezeigt und sie darf ausgesprochen werden. Und das, was bei Jesus gilt, das gilt erst recht unter uns, dass wir schwach sind, schwach werden und Schwachheit miteinander teilen können. Dafür ist Gemeinde da. Das macht eine Gemeinde wertvoll. Und Paulus hat das verinnerlicht und spricht das immer wieder an in seinen Briefen. 1. Korinther 12, ab Vers 22, dort sagt er, gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die Unanständigen mit besonderem Anstand. Die edleren Teile haben das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen zusammengefügt und hat dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte, dass es keine Uneinigkeit im Körper gibt, sondern jeder Teil sich um den anderen kümmert. Das ist der Wert der Gemeinde. Die Geringen werden besonders geachtet. Wo findet man das sonst? Die Schwachen sind wichtiger als die Starken. Und das hat Jesus ja auch gesagt, als er mit den Pharisäern zu tun hat. Die Starken, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Schwachen, die Kranken, die brauchen den Arzt. Und das, was Jesus mit diesem Bild gesagt hat aus der Medizin, aus der Pflege, ja, das drückt Paulus mit dem Bild des menschlichen Körpers aus, indem er sagt, die schwachen Teile werden besonders geehrt. Die unansehnlichen, so heißt es wörtlich, die nicht vorzeigbaren, für für die muss man sich eigentlich fremd schämen, die werden besonders geachtet, so wörtlich bei Paulus. Und Gottes Macht und Weisheit, sie zeigt sich in der Schwachheit. Wenn wir an das Kreuz sehen, dann wird das deutlich. Der Holzweg des Kreuzes, im doppelten Sinne, es war ja wirklich ein Holz, was im Mittelpunkt steht, und für viele war es in der Tat ein Holzweg, der zu nichts führte, der im Tod endete, der im Scheitern endete. In diesem Holzweg, dem scheinbaren Holzweg der Schwachheit, hier beginnt sich die Macht Gottes zu entfalten. Und genau dieses Prinzip, dass in der Schwachheit der Kern zu neuem Wachstum entsteht, eine Bewegung entsteht, genau das wird gerade in der Geschichte der Gemeindegründung in Korinth deutlich. Denn Paulus macht den Leuten deutlich, schaut euch an, wo kamt ihr her, bevor ihr zur Gemeinde gekommen seid? Ihr seid schwache Leute. Korinth ist eine Hafenstadt. Und wenn man sich so ein bisschen in das gesellschaftliche Leben einer Hafenstadt hineinfühlt, hineindenkt, dann weiß man, da gibt's also unterschiedliche Gesellschaften, Subkulturen, da gibt's die reichen Kaufleute, die Gesitteten, auf die jeder schaute, die mit feinen Kleidern durch die Gegend stolzierten. Da gab es aber auch die Leute, die im Hafenviertel arbeiteten. Da gab es Prostituierte, armselige Hafenarbeiter, die nichts anderes konnten, als Säcke zu schleppen. Und aus all diesen Leuten hat Gott seine Gemeinde in Korinth gegründet. Und darauf macht Paulus aufmerksam. Die meisten von euch haben keine steile Karriere vorzuweisen. Und trotzdem hat Gott euch wert geachtet, zu seiner Gemeinde zu gehören. Mit ehemaligen Prostituierten, die Unansehnlichen, die moralisch zweifelhaften Leute. Damit macht Gott seine Geschichte in der Gemeinde. Nicht nur irgendwo am Rande, sondern in der Gemeinde. Der Begriff unanständig oder unansehnlich, der hier im Text steht, den Paulus gebraucht, ruft so ein bisschen Erinnerungen an Formen sexueller oder unmoralischer Verfehlung hervor. Und wir möchten Paulus am Hemdskragen packen und sagen, Paulus, bleib mal stehen, wie bitte hast du das gemeint? die mit ihren moralischen Fehltritten, die Geschwister, die in ihren Ehen aufs Erste gescheitert sind, die Leute, die im Beruf schwer Fuß fassen, die unter den Mindestlohn fallen, die Tagelöhner, die im Leben gescheiterten, die sollen wir besonders ehren und achten. Paulus, hast du das so gemeint? Ja, so hat er es gemeint. Denn Paulus sagt, in der Schwachheit entsteht die Bewegung und es ist die Grundlage dafür, dass Gottes Macht sich zeigen kann. Warum stellst du, Paulus, den besonderen Umgang mit den Schwachen in der Gemeinde so heraus? Die geistliche Reife, das, was Gemeinde wirklich wertvoll macht, die zeigt sich an ihrem Umgang mit den Schwachen. Der Wert einer Gemeinde, dass eine Gemeinde geistlich reif ist, zeigt sich nicht an guten Programmen, an dem, was wir alles managementmäßig drauf haben, dass eine Gemeinde gut funktioniert. Sie zeigt sich im Umgang mit den Schwachen, egal in welchem Bereich wir schwach geworden sind, egal was wir auf dem Kerbholz haben. Reife zeigt sich im Umgang mit den moralisch Gestrandeten, die sich Fehltritte geleistet haben. Die nehmen wir nicht auseinander, sondern die nehmen wir an. Das macht eine Gemeinde wertvoll. Die kriegen nicht noch einen zusätzlichen Tritt. Nein, wir helfen ihnen, wieder Tritt zu fassen. Das macht Gemeinde wertvoll. Die Reife einer Gemeinde zeigt sich nicht in ihren attraktiven Programmen, sondern in ihrem Umgang mit den Menschen, mit denen sie zu tun hat. Wie wir miteinander umgehen, wie wir mit den Menschen umgehen, die am Rande stehen, auch mit denjenigen, die noch nicht dazugehören. Die Geschwister in der Gemeinde ehren heißt, sie moralisch aufzubauen, sie mit Aufmerksamkeit zu bedenken und nicht zu demoralisieren. Es ist gut, wenn wir uns in Büchern darüber informieren, wie eine Gemeinde gut funktionieren kann, wie der Organismus Leib Jesu gut funktionieren kann, wenn wir uns Tipps abholen, wie die Gemeinde sich gut nach außen repräsentieren kann, wie sie Top-Mitarbeiter ausbilden kann, wie sie überzeugende Strategien vorlegen kann, damit Menschen zur Gemeinde dazugehören. Aber letztlich ist das nicht entscheidend. Letztlich werden wir am Umgang mit den Menschen gemessen, die durch unsere Räume gehen, denen wir im Gespräch begegnen. Und Römer 12, wenn wir die ersten Verse von Römer 12 lesen, da sagt Paulus, dass unsere Leiber, das heißt unser tägliches Leben, so wie wir uns geben im Leben, dass das ein lebendiger Gottesdienst sein soll. Gottesdienst findet also auch außerhalb der traditionellen Gemeindestrukturen statt. Da, wo wir uns als Gemeindeglieder bewegen, im Alltag, in der Gesellschaft, in unseren Arbeitsplätzen, da repräsentieren wir Gemeinde. Und da zeigt sich der Wert von Gemeinde. Nicht nur Gott hat ein besonderes Auge darauf, der liebevolle, aufbauende, ehrenvolle Umgang miteinander beeindruckt auch die Nichtchristen. Davon können wir ausgehen. In unserer Nachbarschaft, da, wo wir uns bewegen. Das macht eine Gemeinde letztlich wertvoll und anziehend. Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die Freude und Leid miteinander teilt. Paulus sagt ab Vers 26, wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus und als Einzelne seid ihr Teil an diesem Leib. Wir gehören zusammen, weil wir zu Christus gehören. Jeder von uns hat eine einzigartige, manchmal auch eine eigenartige Persönlichkeit. Und wir alle gehören dazu. Mit seinen Gaben, aber auch mit unseren individuellen Bedürfnissen. Das leugnet Paulus nicht, wenn er an Gemeinde denkt. Aber unsere Individualität, unsere Persönlichkeit oder die Erfüllung unserer persönlichen Bedürfnisse ist nicht das eigentliche Ziel von Gemeinde. Das eigentliche Ziel ist, dass die Gemeinschaft reift, dass Gemeinde wächst, dass sie aufgebaut wird. Der Leib Jesu soll aufgebaut, er soll gestärkt werden als Ganzes. Er soll wachsen und dadurch Christus ehren. Wenn der Tod liebe Menschen aus unserem Leben reißt, wenn eine Lücke entsteht, dann teilen wir solche Lücken. Wir können sie vielleicht nicht füllen, aber wir können diesen Schmerz teilen. Wir telefonieren, wir besuchen einander, wir nehmen uns in die Arme, wir weinen miteinander. Wenn jemand nach vielen Jahren Ehe eine Hochzeitsfeier, Diamantenhochzeit ist das bei euch, das ist Kunst und Freude, da lädt man einander ein und teilt diese Freude. Das ist Gemeinde. Wenn einer unserer Kinder die Prüfung verhaut und nicht weiß, ob er die nächste bestehen wird, dann suchen Sie vielleicht in der Gemeinde jemanden, der gut Mathe kann, gut Französisch kann und sagt, komm, setz dich mal mit dem zusammen, damit der wieder eine Hoffnung hat und die nächste Prüfung nicht wieder verhaut. Das kann in der Gemeinde passieren, ganz praktische Fragen. Und wenn uns innere Zweifel quälen, wenn uns wie vom Blitz getroffen die Frage erscheint in unserem Herzen, vor unserem Auge, macht es eigentlich Sinn, Christ zu sein? Wenn der Glaube an Jesus plötzlich bedeutungslos wird und wenn sich der Zweifel wie eine feuchte, kalte Nebelwand in unserem Herzen ausbreitet, was ist dann? Auch das gehört zur Gemeinde, zum Wert der Gemeinde dazu, dass wir solche Zweifel teilen. Wir holen zunächst nicht die Argumente aus dem Koffer, wir stellen uns nicht über den Zweifel und sagen, hast du schon diese und jene Bibelstelle gelesen? Steht doch alles schwarz auf weiß, du brauchst das nur für dich in Anspruch zu nehmen. Das hilft im Moment, dem Moment dem Zweifel nicht weiter, dass man eine Bibelstelle nach der anderen wie aus der Pistole geschossen jetzt präsentiert. Sondern was hilft und was den Wert einer Gemeinde ausmacht, ist, sich zunächst mal hinzusetzen auf die gleiche Ebene desjenigen, der zweifelt, der nicht mehr so richtig glauben kann. Wir stellen uns an die Seite der Schwester und des Bruders, mitten unter den Zweifel. Wir leiden mit an seinen Fragen. Und wenn es Leute gibt, deren Beziehung zerrüttet ist, die erste Liebe in der Ehe vollkommen erloschen, bedeutungslos geworden sind und wenn es zu einer Scheidung gekommen ist, wenn Wunden entstehen, die man nicht mehr schönreden kann, wo einfach ein Loch gerissen worden ist, wo das schöne Kleid kaputt ist, dann ist die Gemeinde da. Sie holt nicht den moralischen Hammer und die mit Bibelstellen gespickte Keule heraus. Sie reicht vielmehr die Hand. Sie nimmt in den Arm. Sie hört zu. Sie leidet mit an den Wunden des Scheiterns. Das macht den Wert von Gemeinde aus. Leid und Scheitern teilen geschieht nicht durch einen Besuch irgendwann, wenn das Kind schon mit dem Bade ausgeschüttet worden ist, wenn das Kind schon ins Wasser gefallen ist, sondern das ist die Aufgabe von Leitungsleuten in der Gemeinde, von Ältestenkreisen, von Diakonen, ein Auge zu haben, was läuft zwischen den Zeilen in der Gemeinde, wo bahnt sich vielleicht schon eine gescheiterte Beziehung an, wo gibt es Probleme und das bei Zeiten anzusprechen. Das heißt es, Verantwortung füreinander wahrzunehmen und Freude und Leid miteinander zu teilen. Ich habe den Mut, dann, wenn es darauf ankommt, die Finger in die Wunde zu legen, hilfreiche, kritische oder auch ermutigende Worte weiterzugeben. Die Größe, der Wert und die Tragfähigkeit der Gemeinde steht und fällt mit der Offenheit, Leid, Trauer, Scheitern, aber auch Freude und Erfolg miteinander zu teilen. Das macht die Gemeinde Jesu wertvoll. Deshalb sind wir dabei. Und dazu brauchen wir Mut. Man sagt, man braucht Transparenz. Ich sage, wir brauchen den Mut zur Offenheit. Uns so zu zeigen, wie wir sind, nicht einander etwas vorzuspielen. Und jeder braucht irgendwann die hilfreiche Hand. Klammer auf. Ihr Techniker, jetzt kommt diese Schluss-PowerPoint. Ja, die müsste mit Sound sein. Könnt ihr schon mal darauf vorbereiten, Klammer zu. Also jeder kommt in Phasen, wo er die hilfreiche Hand braucht, ein ermunterndes Wort. Jeder kommt in eine Situation, wo er einen Krückstock braucht, eine Stütze. Das trifft auf uns zu. Es gibt ein tolles Lied, was Bill Withers in den 70er Jahren mal geschrieben hat, Lean on Me. Und das wollen wir uns jetzt anhören. Ich hoffe, wir kriegen es hin.